Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag.
Vermutlich jeder Lehramtsstudent hat schon mal von der Hattie-Studie gehört. John Hattie führte eine umfangreiche Meta-Analyse durch und hat dann eine Rangliste verschiedener Einflussfaktoren auf den schulischen Lernerfolg erstellt. Damit konnte man herausfinden, welche Faktoren den Lernerfolg wirklich übermäßig beeinflussen. Einige dieser Faktoren wollen wir uns heute mal genauer anschauen und dabei nicht nur die positiven Effekte, sondern auch die negativen Effekte für das Lernen herausstellen. In der Hattie-Studie wurden 6 Bereiche untersucht, und zwar die Lernenden, das Elternhaus, die Schule, das Curriculum und die Lehrpersonen sowie das Unterrichten. Dabei gilt der Wert 0,4 als ein Umschlagpunkt, also ein Kipppunkt, ab dem ein weiterer Zuwachs einen größeren Lernerfolg bedeutet. 0,4 ist der durchschnittliche Lernzuwachs, den ein Schüler einfach durch ein normales Schuljahr und natürliche Reifung erreichen würde. Und diesen Wert hat Hattie dann als Messlatte genutzt, um zu sehen, was beschleunigt quasi das Lernen überdurchschnittlich. Aber an der Stelle, Julia, erstmal an dich die Frage, was denkst du von diesen Bereichen, die ich eben genannt habe, was würdest du sagen, hat den höchsten Bedeutungswert?
Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich mich für einen entscheiden muss und pauschal das sagen muss, dann würde ich sagen, die Schüler. Denn wir haben in einer Podcast-Folge ja auch darüber gesprochen, dass wir jetzt langsam so ein bisschen akzeptiert haben, dass ja wir nur den Einfluss haben können, die sie quasi zulassen. Und wenn ich mir dann überlege, das Elternhaus sagt irgendwie was und alles wird abgeblockt, in der Schule die Lehrperson ist irgendwie ganz teuer, hat ein tolles Verhältnis, das wird irgendwie nicht angenommen, wahrgenommen, hätte ich jetzt pauschal gesagt, ja, die Kinder, die Schülerinnen und Schüler.
Ja, verstehe ich. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass die Kinder so sind, wie sie sind, aufgrund ihrer Umgebung, ne? Also ich denke, das Elternhaus ist schon auch wichtig, aber man darf dabei wahrscheinlich nicht vergessen, dass auch Freundschaften und so weiter eine große Rolle spielen, die das natürlich beeinflussen können.
Also die Peers?
Ja, gerade in der Pubertät. Von daher, ich glaube, ich hätte instinktiv das Elternhaus gesagt, wobei mir natürlich klar ist, stell dir doch einfach mal vor, du hast wirklich super tolle Eltern und du willst auch wirklich was reißen in der Schule und dann kommst du aber dahin und du hast den größten Scheißlehrer.
Ja gut, aber selbst da hätte ich mir halt gesagt, dass man was mitnehmen kann. Und ich war nämlich auch erst bei sowas wie dem Elternhaus oder dem Lehrer, aber danach habe ich mir halt gesagt, wenn der Schüler nicht möchte, dann kann man sich halt auf den Kopf stellen am Ende des, ja.
Ich meine, ein Schüler, der richtig Bock hat und wo man sagt, ja komm, in der Schule läuft nichts, die gucken nur Filme, was weiß ich, was der Lehrer da treibt, erzählt irgendeinen Quatsch, dann kann ein Schüler das trotzdem gerissen kriegen, einfach weil er das selber will, ne? Also intrinsische Motivation ist, glaube ich, durch nichts irgendwie aufzuwiegen. Ja, ich glaube, die Lernenden, das ist schon, du hast schon recht, als Schüler, wenn du das wirklich willst, ist quasi jedes Hindernis egal, ne? Dann kommst du sowieso an. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Ich glaube, dass es einfach ein bunter Misch ist und dass da viele Unterpunkte noch eine große Rolle spielen.
Ja, deswegen war die Frage ein bisschen überspitzt gesagt, ne? Mein erster Impuls war nämlich zum Beispiel auch das Elternhaus sofort und dann dachte ich mir aber dasselbe. Wenn der Schüler nicht will oder das Kind nicht will, können die Eltern so toll und gut sein, wie sie wollen und so viel unterstützen, wenn das einfach nicht angenommen wird.
Ja, ich habe immer so das Gegenbeispiel im Kopf, ne? Du hast die Schüler vormittags in der Schule und du gibst dir Mühe, denen ein entsprechendes Weltbild zu vermitteln, dass sie auch wirklich arbeiten wollen. Und du hast das Gefühl, es kommt was an und du startest am nächsten Tag von vorne, weil das Elternhaus stellenweise, selbstverständlich nicht bei jedem, stellenweise so ist, wie es ist.
Ja, wir können ja einfach mal anfangen. Also zur Einordnung nochmal ganz kurz, wie wir das gleich machen. Ich nenne dir immer die 4 Bereiche, ich sag dir auch gleich nochmal. Und dann nenne ich dir 4 Kategorien quasi und du überlegst erstmal, welcher Effektstärke zuzuordnen ist und warum. Und unter 0, du hast es ja vorhin schon ganz kurz gesagt, schadet es dem Lernen. Also ne, der Lernzuwachs wird quasi, also dass es gelernt wurde, wird noch gelöscht.
Es wird noch weniger.
Genau. Dann die Werte von 0 bis 0,15, das ist einfach von ganz alleine, also durch Reifungsprozesse ne, können diese Effekte erzielt werden. Dann die typischen Schuleffekte zählt man von 0,15 bis 0,4, also quasi der Standardzuwachs durch normalen Unterricht. Und über 0,4 ist dann die Methoden, die das Lernen messbar beschleunigen.
Alles klar.
Ich sag dir einfach mal jetzt 4 Bereiche. Fernsehgucken, Freiarbeit, Leseerfahrung und Lehrer-Schüler-Beziehung.
Und ich soll die jetzt sortieren?
Und du sollst jetzt quasi sagen, genau, aufsteigend, was schadet, was davon wird so einem Wert zugeordnet wie der Reifung, was ein typischer Schuleffekt und was ist überdurchschnittlich krass?
Steht bei Fernsehen, steht wahrscheinlich hinter, dass die einen eigenen Fernseher haben oder unbegrenzten Zugang.
Das weiß
oder so,
ich
ne?
nicht, nee, da steht einfach nur Fernsehgucken an sich. Die Tatsache, dass ein Kind vielleicht angegeben hat oder Eltern in einem Fragebogen, mein Kind guckt, in Klammern regelmäßig Fernsehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich interessant, ist das im eigenen Zimmer, haben sie ständigen Zugriff, wie alt waren die entsprechenden Kinder, aber ich würde in jedem Fall sagen, Fernsehen ist das Schlimmste. Also das wird irgendwie... Also ich habe im Kopf dieses nach Hause kommen, berieseln lassen, die Kiste läuft, vormittags läuft sie, nachmittags läuft sie, abends läuft sie, die Kinder können gucken, wann und was sie wollen, halte ich für hart problematisch. Ich glaube, es ist sogar schädlich. Also, dass es wieder mehr kaputt macht, als schon da war.
Mhm.
Umgekehrt, das andere Ende der Fahnenstange, würde ich sagen, ist die Lehrer-Schüler-Beziehung. Also, das merke ich tatsächlich immer. Ich glaube, ich habe eine ziemlich gute Lehrer-Schüler-Beziehung mit den allermeisten meiner Schülerinnen und Schüler. Und man merkt, dass da so richtig so ein Teamgedanke entsteht und dass es dann auch, wenn sie mal ein Thema nicht mögen, dass sie trotzdem mit allem dabei sind, weil sie einen als Person mögen und weil sie einen vielleicht auch nicht enttäuschen wollen und weil sie einfach auch so Team-Spirit-mäßig dann der Meinung sind, wir ziehen mit. Weißt du?
Mhm.
Also ich glaube, da die Lehrer-Schüler-Beziehung ist am obersten Ende der Fahnenstange. Das wird das Allermeiste bringen. Was waren die anderen beiden?
Dann gibt es noch Freiarbeit.
Ja.
Und Leseerfahrung.
Oh, Lesen ist super wichtig. Ich würde es so lassen, wie ich schon eingeordnet habe. Und dann würde ich Leseerfahrung als zweitwichtigstes einordnen. Also jemand, der gerne liest und viel liest, hat ja auch einen anderen Zugang zur Bildung in gewisser Weise.
Ja, und Freiarbeit liegt damit bei 0,04 und
das ist ja fast nichts.
Wenn ich mir überlege, aber schon so, wenn man überlegt an Studium oder Texte, die man gelesen hat, dann würde ich sagen, ist Freiarbeit eins der Mittel, die so ein bisschen propagiert wird von wegen, ja, ihr müsst ja auch mal so Wochenpläne, Freiarbeit und so machen, das ist total wichtig.
Aber ich glaube, das ist mehr
wichtig.
So ein organisatorisches Mittel und vielleicht geht es auch dabei weniger um Lernerfolg, als mehr, dass die Kinder lernen, sich zu organisieren, weißt du?
Ja, das stimmt, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass das so in Kombination mit Individualisierung genommen wird als super Methode für alles. Sie lernen sich zu organisieren, jeder macht seine eigenen Sachen.
Ja, aber ich glaube, an Freiarbeit hängt einfach noch vieles mehr dran. Die Frage ist ja, wie haben Sie Freiarbeit hier erfasst? Freiarbeit kann ja vieles sein.
Ja, ne? Es können Wochenpläne sein, es können...
Mach dieses Material, such die Reihenfolge aus, mach dieses Material, such dir die Geschwindigkeit aus. Es kann total individualisiert sein, ne? Such dir eins von diesen 5 Materialien aus. Es kann unterschiedliche Hilfestellungen geben. Das ist ja alles möglich von bis.
Ja.
Also finde ich an der Stelle ist ein bisschen schwierig. Aber allein der Fakt, dass ich es ranken muss, finde ich Leseerfahrung, würde ich sagen, einen deutlicheren Effekt.
Ja, aber ich habe mir jetzt gesagt, Freiarbeit ist ja schon auch mal sehr aufwendig. Und ich habe aber das Gefühl, dass es in der Vergangenheit aus verschiedenen, aber es sind ja verschiedene Gründe, aber die kann man auch anders erreichen. Also sowas selbstorganisiertes Lernen.
Freiarbeit zum Beispiel ermöglicht dir, weitere Dinge einzuführen, die einen großen Effekt aufs Lernen haben können. Zum Beispiel könntest du dezentralisiert irgendeine Art Hilfe anbieten, auch auf verschiedene Arten und Weisen, die die Kinder vielleicht auf verschiedene Weisen abholen. Und die Zeit, die du gewinnst, könntest du zum Beispiel ja auch für Lernentwicklungsgespräche führen.
Gut, das wäre jetzt quasi John Hattie 2.0.
Naja, ne? Also
über Freiarbeit.
Ja, genau.
Sich reinzuholen, wie man den Unterricht noch besser machen kann.
Richtig.
Ja, ich meine, und die.
Da sind wir schon wieder so ein bisschen Richtung Dalton-Konzept.
Die persönliche Geschichte dahinter ist, dass wir ja es war eigentlich mal eine Lehrerin von uns, dann wurde es eine betreuende Person im Praktikum und jetzt ist es eine Freundin. Und dass die ja ihre Ferienzeit immer nutzt und sich hinsetzt und Unterricht wirklich versucht, besser zu machen. Die nimmt sich ja immer so Bereiche raus und arbeitet die durch. Und das finde ich so krass, wenn ich mir überlege, die hat ja auch 3 Kinder und 3 kleine Kinder und macht das auch alles alleine,
aber
weil der Mann...
In gewisser Weise machen wir das auch, ne? Nur in Bezug auf andere Bereiche.
Ich weiß, aber als ich das damals sogar als Studentin gehört habe, dachte ich
ja,
mir so, krass.
Ja, ja, klar.
Also als Lehramtsstudent zu hören, dass der Lehrer die Ferien nicht für sich für Ferien nutzt, also das ist schon... Na gut.
Aber also war meine Reihenfolge denn richtig? Gib uns mal die Effektstärken.
Ja, die Reihenfolge war richtig. Die Effektstärken, soll ich aufsteigend einfach nennen?
Ja, gib uns mal, fangen wir mit dem Schlechtesten an.
Genau, also der Minusbereich war ja
Fernsehen,
das,
ne?
War das Fernsehen.
Ja, war klar.
Das ist minus 1,8.
Boah, das ist krass.
Dann
ist das bestimmt unbegrenzter Zugang und solche Geschichten.
Freiarbeit 0,04, Leseerfahrung 0,36 und die Lehrer-Schüler-Beziehung 0,72.
Ja, krass. Ja.
Gut, die nächsten. Aktive Lernzeit, Selbsteinschätzung der eigenen Leistung, Lernstrategien und Nichtversetzung oder nicht versetzt werden.
Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen geschummelt, aber es wird ja immer propagiert aus der Hattie-Studie, dass Nichtversetzung gar nichts bringt. Von daher würde ich sagen, das ist ganz unten.
Minus, ja.
Lernstrategien, aktive Lernzeit ist wichtig, aber Lernstrategien bringen auf jeden Fall mehr.
Also packst
und
du
auf. Selbsteinschätzung der eigenen Leistung. Das ist halt schwierig, weil ich finde, also Selbsteinschätzung der eigenen Leistung kann natürlich dazu führen, dass ich nach und nach lerne, mich besser einzuschätzen und dann auch weiß, okay, ich bin aktuell so, also muss ich noch was tun und dann tue ich was. Im Umkehrschluss kann es aber auch heißen, ich müsste mich zwar theoretisch selbst einschätzen, aber ich lüge mir selbst in die Tasche und mache es nicht so richtig und trete auf der Stelle und drehe mich im Kreis, was tatsächlich leider immer mal wieder meine Erfahrung in der Schule ist. Von daher würde ich sagen, Lernstrategien als wichtigstes.
Okay. Und dann die beiden dazwischen fehlen jetzt quasi noch, Platz 3, 2 und 3.
Das zweitwichtigste, Selbsteinschätzung der eigenen Leistung oder aktive Lernzeit. Aktive Lernzeit würde ich als zweite setzen und Selbsteinschätzung als zweitschwächstes.
Na, diesmal liegst du nicht richtig. Ich sag's nochmal, aufsteigen von unten nach oben. Das Nichtversetzen ist im Minusbereich, minus 1,6.
Ja gut, aber ich denke, der Effekt dahinter, es geht ja darum, wie schnell, also wie effektiv gelernt wird. Wenn du dir natürlich überlegst, jemand wiederholt das Schuljahr und macht die Dinge, die er schon gemacht hat, nochmal, entsteht dir der Eindruck, kenne ich schon, hier muss ich mich nicht anstrengen.
Und ich glaub, dass das langfristig
einen negativen Effekt hat, ist ja klar. Ja klar, was noch dazu kommt, ist neue Peer Group, neue Lerngruppe, ich muss mich einfinden, ne? Dann bin ich ganz anders ausgelastet, da habe ich vielleicht auch gar keine Kapazität für was anderes. Ich glaube, da kommt einiges zusammen.
Ja, jetzt kommt aktive Lernzeit als zweites.
Oh,
0,38.
Hätte ich gedacht, dass es höher ist.
Wobei
0,38 ist ja schon relativ viel, ne?
Na gut, aber das Überdurchschnittliche liegt bei 0,4. Also, ja gut, es kratzt da dran.
Ja, es ist ja nur ein Faktor. Es kommen ja viele Faktoren im Unterricht zusammen. 0,38 ist von daher schon gar nicht schlecht.
Ja, dann die Lernstrategien mit 0,6. Und das
Höchste. Nee, dann ist die Selbsteinschätzung das Höchste.
Die liegt bei 1,44.
Oh, dann muss ich aber wirklich, das ist dann ein Punkt, wo wir dann nochmal rein müssen über die nächsten Jahre. Und dann ist auch die Frage, ja gut, da sind wir wieder beim Dalton-Konzept, ne? Da ist das ganz systematisch, jede Woche, alle zwei Wochen gibt's da Selbsteinschätzung und Konferenz mit dem Lehrer, Besprechungen und so weiter. Ich glaube, dann kann das was bringen. Aber so punktuell, wie das so im Alltagsgeschehen, sag ich mal, passiert, lass es zweimal pro Unit sein, das wäre schon viel. Habe ich nicht das Gefühl, dass man da irgendwie.
Ja, es gibt ja verschiedene Selbsteinschätzungen aus meiner Erfahrung. Es gibt die Selbsteinschätzung in diesen Arbeitsheften in der Fremdsprache. Da habe ich das Gefühl, die Kinder nehmen es überhaupt nicht ernst, die kreuzen
irgendwas an, genau. Und
es ist ihnen auch total egal, was da steht. Dann gibt es.
Das ist halt das Ding. Ich habe auch das Gefühl, es ist nicht so richtig so, dass sie den Sinn dahinter sehen.
Nee, sie sehen überhaupt nicht den Sinn.
Und das kannst du ihnen auch 100-fach erklären. Das ist so.
Ja, also lass
die wollen
ich auch.
Fertig werden.
Habe ich auch ehrlicherweise, also bis ich jetzt diese Folge quasi mir anguckt habe, habe ich das komplett auch ausgelassen. Und jetzt würde ich nochmal darüber nachdenken, wie man das sinnvoll einbauen kann. So, dann die Selbsteinschätzung der Leistung, wenn es so um mündliche Mitarbeit geht. Habe ich sie in der Vergangenheit immer gefragt. Und auch da kam nie differenziert zurück, sondern es gab die sich einfach immer maßlos überschätzt haben. Es gab die sich einfach pauschal immer unterschätzt haben, um zu hören, dass sie eigentlich besser sind. Und die immer nur mit den Schultern zucken und gar nichts antworten.
Aber das ist halt immer so, das sind so punktuelle Geschichten immer, ne?
Genau.
Also ich glaube, da fehlt einfach, damit sie es wirklich lernen können, eine Regelmäßigkeit.
Und das Letzte in der
Letzte. Also wenn du dir überlegst, wir haben meinetwegen 40 Schulwochen, jede Woche, jede zweite Woche, dass sie das im Jahr 20 Mal machen. Und immer der Abgleich stattfindet. Weißt du, wie ich meine?
Ja, und das Letzte, dass ich das Gefühl habe, in Sport macht man ja schon öfter so, oder auch in der Fremdsprache, sowas wie Feedbackrunden, Feedbackbögen. Und da ist es ja dann oft so, dass man erst seine eigenen Sachen, zum Beispiel bei so einer Choreografie, soll man erst selber sagen, wie gut es einem gelungen ist und die Kategorien ankreuzen, zum Beispiel mit Bleistift oder mit einer Farbe. Mhm. Und danach kommt ja eine andere Gruppe und guckt dich zum Beispiel an oder ein Partner guckt dich an und dann soll er deine Kreuze überprüfen.
Und da muss und ich tatsächlich sagen, das wird
auch nicht wahrgenommen.
Nee, ich finde, das kommt total auf die Gruppen an.
Echt?
Also ich habe das auch schon gehabt, dass sie dann so waren, vor allem in den älteren Klassen, wie, ihr seht das, warum seht ihr das so? Ne, so, dass sie dachten, zum Beispiel Tanzchoreografie, boah, wir sind mega gut, und dann so, nee, das war gar nichts. Aber das ist ja ehrlicherweise, diese Erfahrung habe ich in Klasse 11 gemacht. So, dieses Ganze während der Pubertät, habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, gerade bei Peer-Feedback sind sie immer so, ja, war mega gut. Ne, so vor allem, das ist schon wieder so gemein, nein, natürlich nicht alle, aber viele. Viele sind so, ja, war gut, Punkt, fertig, weiter geht's. Und es gibt nur wenige, die dann wirklich so differenziert sind. Und ich habe auch schon ganz oft gesagt, Leute, ihr treibt damit euren eigenen Lernerfolg rein, ne? Also ihr sorgt dafür, dass ihr selbst auch eine gute Rückmeldung kriegt, mit der ihr weiterarbeiten könnt. Aber ich habe das Gefühl, dass es ganz häufig gar kein Interesse daran gibt.
Mhm. Von daher, ich werde mir das auf jeden Fall vornehmen, dass ich mir da nochmal gut überlege, wie ich dieses mit der Selbsteinschätzung der eigenen Leistung einbauen kann, in welchem Rahmen.
Das
Ding ist,
man müsste das halt in einer Regelmäßigkeit machen, dass sie das wirklich üben können. Und wenn du überlegst, ihr seid so viele in der Klasse, dann müsstest du dir eigentlich, ich lande immer wieder beim Dalton-Konzept, dann müsstest du mindestens eine weitere Kollegin haben, die das auch macht. Und dann müsstet ihr kooperieren, zusehen, dass ihr das macht. Und dann müsst ihr natürlich auch schauen, wo kriegst du im Unterricht Zeiten her, in denen du mit den Kindern sprechen kannst.
Ja. Und lass uns einmal noch das machen. Nochmal einmal vier Kategorien sagen, bevor wir dann nur nochmal auf die eingehen, die hohe Effekte haben, weil das sind ja am Ende die Sachen, die uns hauptsächlich interessieren.
Ja, okay.
Also, ich lese nochmal vier vor. Ergänzende Materialien, der sozioökonomische Status, Teamteaching oder Schulwechsel.
Schulwechsel, würde ich sagen, passiert ja seltenst aufgrund positiver Erfahrungen, sondern würde ich sagen, wahrscheinlich eher aufgrund negativer Erfahrungen. Oder weil sie von einer niedrigen Schule auf eine höhere Schule vom Wechseln, was natürlich auch seine Schwierigkeiten mit sich bringt. Oh, ich glaube, Schulwechsel ist schwierig. Dann hast du auch wieder, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, dann hast du eine andere Lerngruppe und musst dich da wieder reinfinden.
Ja, kann man ähnlich. Du hast
keine Freundschaften, du weißt nicht, wie das System an der Schule funktioniert. Ich glaube, das ist das Niedrigste. Ich glaube, das ist nicht gut.
Kann man ähnlich einordnen, einfach wie nicht versetzen, auch so vom Psychologischen her, auch wenn du natürlich eigentlich weiterkommst.
Ja, hätte ich auch gesagt. Ich hätte gesagt, das ist schwierig. Sozioökonomischer Status, hast du gesagt.
Ja, sozioökonomischer Status.
Ja, gut, da hängt natürlich vieles dran, ne? Also, wenn die Eltern einen hohen Status haben, heißt es ja nicht nur Geld, sondern auch Bildung und Ansichten zum Leben. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Ne? Also nicht nur die Möglichkeit zu haben, im Zweifel Material zu besorgen und Leute zu besorgen, die einem helfen können, sondern auch zu wissen, wie man sich selbst hilft. Das steht ja so ein bisschen damit drin, ne? Wer einen so hohen Status hat, der müsste dazu eigentlich in der Lage sein. Klar, es kann auch sein, dass sie einfach den ganzen Tag arbeiten, für ihr Kind keine Zeit haben. Aber ich würde sagen, das betrifft nicht die meisten. Von daher würde ich sagen, sozioökonomischer Status ist relativ mächtig. Es wird das erste oder zweite Platz sein. Ergänzende Materialien und Teamteaching. Boah, Teamteaching würde ich auf Platz 3 machen und ergänzende Materialien auf den... Nee, warte mal, jetzt bin ich durcheinander. Schulwechsel ist ganz unten, sozioökonomischer Status ganz oben. Zweites von oben würde ich sagen, ist Teamteaching. Und das dritte von oben ist ergänzende Materialien. Weil ich der Meinung bin, dass man beim Teamteaching sich deutliche Freiräume eröffnen kann, die dafür sorgen, dass man wieder Methoden etablieren kann, die den Schülern was bringen. So wie ich eben gesagt habe, ne? Zum Beispiel einer macht Feedback-Geschichten mit den Schülern, während der andere sich um so Unterrichtsgeschehen kümmert. Sowas. Okay. Es ist halt die Frage, sowas wird bei Hattie wahrscheinlich nicht berücksichtigt worden sein. Die haben einfach geguckt, bringt es mehr, wenn da eine zweite Person mit im Raum steht. Und ich glaube tatsächlich, dann ist es Banane. Weil dann ist es so, dass für mich ist das eine Grundlage, um weitere Dinge zu etablieren, die dann was bringen können. Aber einfach nur zwei Personen in den Raum schmeißen, so nach dem Motto, wenn ein Schüler eine Frage hat, bekommt er jetzt doppelt so schnell beantwortet, dann bringt es, glaube ich, nicht so viel. Nee. Also ist je nachdem die Frage, wie das da jetzt erfasst wurde.
Ich sag ja, du machst hier Hattie 2.0.
Ja, aber ich finde ganz ehrlich, es gibt so viele Dinge, also vor allem Personal zu Schülerschlüssel, finde ich, ist ein riesiges Ding, das in der Politik immer niedergeredet wird und dann wird so gesagt, ja, in der Hattie-Studie hat man rausgefunden, papapa. Ja, aber was dabei vergessen wird, sind einfach ganz essentielle Dinge, nämlich erstens, wie wohl fühlen sich die Schüler im Klassenraum? mit Lautstärke, untereinander, Gruppengröße, wie wohl fühlt sich die Lehrkraft, ne? Wie belastet sind die Leute, wie oft werden sie infolge dieser Belastung vielleicht auch krank, weil sie sich nicht wohl oder nicht wohl fühlen. Und im Umkehrschluss dann, wenn man den Personalschlüssel hoch oder runter setzt, welche anderen Möglichkeiten ergeben sich denn dadurch, um mit den Kindern Dinge zu machen, die man vorher nicht hatte. Ne? Also wenn du sagst, wir sind eben nur noch 20 statt 30 Leute.
Mhm. Andere Möglichkeit, Feedback einzuholen oder halt Selbsteinschätzung.
Räumliche Möglichkeiten, Selbsteinschätzung, auch Lernentwicklungsgespräche. Wenn ich nur mit 20 statt 30 Leuten sprechen muss, das ist immerhin ein Drittel weniger. Das ist schon eine ganze Menge.
Ja. Ich löse einmal auf, bevor jetzt alle wieder vergessen haben, was du eingeordnet hast. Schulwechsel minus 3,4.
Minus 3,4?
Ja, 0,34, Entschuldigung. Alter. Aber trotzdem stärker als nicht versetzen.
Ja, ich glaube, Schulwechsel ist schwierig. Also das ist ja, dann kennst du ja nicht mal mehr die Strukturen an der Schule. Da fängst du ja komplett bei, nicht nur bei 0 an, da hast du ja einen riesen Batzen Arbeit vor dir.
Dann Teamteaching, 0,19.
Das hätte ich nicht. Ja, gut, aber dann ist es wahrscheinlich genauso, wie ich gerade gesagt habe. Die haben nicht geguckt, was es noch für Möglichkeiten dadurch gibt.
Ergänzende Materialien, 0,37.
Ja, okay.
Und der sozioökonomische Status, wie du gesagt hast, auf
ja, das habe ich mir
mit 0,57 auf Platz 1 quasi.
0,5, ja, überdurchschnittlich, ja.
Überdurchschnittlich wichtig.
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass die Ansichten und Möglichkeiten der Eltern in der Unterstützung ihrer Kinder einen sehr großen Einfluss haben. Vor allem, es geht gar nicht um Geld, es geht um Einstellungen vor allem. Einstellungen.
Haltung, es ist die Haltung
zum Leben. Und auch so dieses...
Na, zum Lernen, zum Scheitern, ja, zu Fehlern.
Mein Kind hat ein Problem und ich helfe dem Kind vielleicht auch Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und ich weiß auch, wo ich Sachen finde. Ne? Sowas wie, oh, jetzt ganz blöd, es gibt ja nach wie vor Leute, die benutzen das Internet nur zum Rumdaddeln. Und es gibt ja auch Leute, die sind dann so clever und sagen, hier, was weiß ich, ihr habt doch mal mit eurem Lehrer geübt, wie man mit KI vernünftig übt und man setzt sich damit ran und fummelt sich ein bisschen rein und macht das dann mit dem Kind weiter.
Ja. Bevor, also jetzt habe ich ja gesagt, ne, wir beenden das jetzt, wir gehen jetzt nochmal auf die mit den hohen Effekten. Ich nenne jetzt einfach nochmal ein paar mit hohen Effekten, die ich mir so rausgesucht habe, bei denen ich manchmal das auch schon mache und einige Dinge aber irgendwie für mich auch neu sind. Und wir können ja gucken, dass wir nochmal auf 2, 3 Punkte einfach eingehen. Also, kognitive Entwicklungsstufen nach Piaget werden berücksichtigt. 1,28 Effektstärke. Formative Evaluation des Unterrichts.
Sowas wie Piaget haben sie untersucht?
0,9 als Effektstärke.
Formative Evaluation.
Mhm.
Laufend oder einmal abschließend quasi? Nee, formativ ist ja laufend.
Nee, laufend.
Ja.
Microteaching.
Geht es dabei um Dinge, die die Lehrer machen und die Schüler machen? Also formative Evaluation, ich evaluiere mich selbst oder ich werde evaluiert?
Das stand nicht dabei, aber ich verstehe formative Evaluation jetzt als die Kinder sagen mir auf meine Frage hin, sind die Beispiele in dieser Einheit verständlich erklärt worden? Ein Ja, Nein oder warum nicht?
Okay, so aber fairerweise, das macht man in irgendeiner Weise jede Stunde, ne? Und ich habe ganz oft das Gefühl, da kommt nichts zurück.
Da kommt nichts, ja.
Zumindest, wenn du es mündlich machst und fragst, ja. Braucht ihr noch Hilfe? Habt ihr verstanden, worum es geht? Ist mein Beispiel klar geworden? Ganz oft wirst du einfach, ja...
Ja.
Angeschwiegen.
Ja gut, lass mich erstmal nochmal zu Ende machen. Micro-Teaching, also das Üben einzelner Unterrichtsphasen und das Überspringen einer Klasse, 0,88. Mhm. Klarheit der Lehrkraft, 0,75.
Ja, das war klar.
Ach, die Lehrer-Schüler-Beziehung habe ich jetzt nochmal, aber die hatten wir eben schon. Metakognitive Strategien, das würde ja in dieselbe Richtung so ein bisschen gehen, was du gerade hattest.
Das Lernen.
Genau, ja. 0,69. Lehrerfort- und Weiterbildung auch bei 0,69.
Das hätte ich nicht gedacht.
Und Lernen in Kleingruppen 0,42.
Okay. Ja, ich hätte Lehrerfort- und Weiterbildung hätte ich nicht gedacht, dass es so hoch rankt, weil ich, gut, auf der anderen Seite, wenn ich natürlich auch erstmal meine 30 Dienstjahre auf dem Buckel habe, dann muss der irgendwann mal an die aktuellen Methoden kommen. Von daher doch, ist vielleicht doch hat seinen Sinn, klar.
Ja, aber war auch mein erster Impuls, dass ich mir gesagt habe,
man ist ja ausgebildet,
mit 0,69 ist es natürlich schon recht hoch und dafür, dass man eigentlich ja ausgebildet ist.
Ja gut, aber es ist natürlich der Ausbildungsstand von, in dem Fall dann vor 35 Jahren.
Ja gut, aber das Lernen ist ja jetzt ja grundlegend damit ist nicht falsch gewesen.
Pädagogische Ansätze sind anders, man hat vielleicht neue Lerntheorien rausgefunden.
Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist halt.
Ja.
Dann, was du gesagt hast mit der formativen Evaluation des Unterrichts, habe ich auch das Gefühl, im Zusammenhang mit den metakognitiven Strategien ist was wir am Seminar ganz viel hatten und wo bei mir, genauso wie bei der Selbstevaluation der Leistung, quasi nie irgendwas zurückkommt. Also du fragst außer, die Kinder.
Außer du machst es anonym. Da habe ich das Gefühl, es wird besser.
Nee,
also so
bekam bei mir auch nichts.
Auf Zettel oder per PC-Abfrage. Es war besser. Es war nicht hochgradig irgendwie aufschlussreich, aber es war besser. Ne? Also Einzelne haben dann sowas gesagt wie, ja, Punkt 1, Punkt 2. Aber es gab auch Leute, die haben einfach nur geschrieben, alles war gut. Wo ich so denke, ja toll, mit alles war gut, kann ich gar nichts anfangen.
Also ich hatte sie sogar gezwungen, indem ich den Bogen so gemacht habe. Man musste was Positives, man musste was Negatives. Und bei mir kam dann beim Negativen sowas wie Sachen, die man nicht ändern kann. Zu viele Vokabeln, zu viele Hausaufgaben. Hm. Und
ja gut, aber das sind halt Punkte, die man irgendwie so, dann ist das so.
Ja, ja, die Struktur.
Zu viele Hausaufgaben kann man ändern. Da hat man schon Einfluss.
Ja, aber zu viele Vokabeln zum Beispiel. Ja, ja. Was willst du da ändern?
Ja, klar.
Die Anzahl der Vokabeln bleiben gleich.
Wir lernen eine Sprache ohne Worte, bitte.
Deswegen, ich bin auf jeden Fall in Zukunft richtig gespannt. Also für mich habe ich mir jetzt so ein bisschen auf die Fahnenstange geschrieben, dass alles, was so die Bewertung quasi von Unterricht ist und die Bewertung vom Lernen, das eigene Lernen und das Handeln des Lernens.
Die Rückmeldung, das Nachdenken darüber.
Genau, dass das irgendwie nochmal einen größeren Stellenwert bekommen sollte. Und das habe ich mir jetzt wirklich vorgenommen nach diesem Gespräch und auch jetzt hier bei dieser Folge, dass ich dem irgendwie mehr Beachtung schenken will. Ich bin ganz gespannt. Ich habe durch Zufall eine Klasse bekommen, die jetzt nochmal eine ganze Wiederholung machen muss von einem Thema. Und da habe ich jetzt auch was eingeplant mit Selbstevaluation, also bevor wir jetzt hier darüber gesprochen haben. Ich bin gespannt, ob ohne ja jetzt die Strategie nochmal anzupassen, dann da auch wieder nichts kommt und
ja,
welche Möglichkeiten es gibt.
Zuletzt hast du ja eine Fremdevaluation gemacht, ne? Hast du ja diesen Diagnosetest gemacht, da werden sie natürlich von dir evaluiert.
Nee, aber jetzt habe ich eine Selbstevaluation eingebaut.
Ja, ich bin halt wirklich gespannt, weil in einer optimalen Welt merkt der Schüler, ich kann das nicht, ich muss das machen und sagt vielleicht, ich brauche Hilfe. Aber in der Pubertätswelt und in der Welt, in der sie vielleicht auch in ihrem Umfeld aufwachsen, habe ich nicht das Gefühl, dass das passiert. Ich habe bei vielen das Gefühl, dass es so ist, jo, habe ich nicht so hingekriegt, egal, jetzt bin ich ja fertig. Und dann ist das Kapitel beendet, weißt du?
Hm.
Und ich glaube tatsächlich, damit das wirklich diese Effektstärke entfalten kann, braucht es eine krasse Regelmäßigkeit. Und
ja, oder halt andere Methoden, als wir bisher gemacht haben.
Ja, es muss vor allem immer in irgendeiner Weise ein Gespräch folgen. Es muss immer sowas kommen, wo abgeglichen wird, was ist deine Evaluation? Was ist die Sicht einer anderen Person auf diese ganze Sache, die dich unterrichtet? Oder vielleicht auch deiner Mitschüler, was ist deren Sicht? Aber dass es auf regelmäßiger Basis einen Abgleich gibt und regelmäßig meint halt nicht 3-4 Mal im Schuljahr, sondern eher 15, 20 Mal im Schuljahr, alle 2 Wochen, irgend sowas. Aber damit man das umsetzen kann, da bin ich wieder bei dem, was ich eben gesagt habe. Klassen zu groß, beziehungsweise Personalschlüssel einfach unpassend. Und man müsste auch neu denken, wie Schule, wie Unterricht funktioniert, damit man Freiräume hat, indem man mit den Kindern diese Dinge besprechen kann. Und wenn es nur 1-2 Minuten pro Kind sind, die musst du ja freischaufeln. Das sind 20 Minuten pro Stunde. Dann müssen die noch in den Raum rein und raus. Also easy eine halbe Stunde für 20 Kinder.
Mhm. Also ich habe eine Freundin an der IGS. Vielleicht können wir sie ja irgendwann auch mal für einen Podcast gewinnen. Und die machen halt ganz viel sowas.
Ja, die machen ja so TG-Abende und so. Ne? Da kommt einfach noch mehr. Also die machen abseits des Unterrichts noch mehr Zeit on top.
Nee, aber auch im Unterricht, wenn die sich dann treffen, zum Beispiel unter einer Klassenarbeit, hat sie mir das mal so gezeigt, das war so mit so Blumen und die waren dann geschlossen, geöffnet und haben Blätter verloren und so. Und unter jeder Englisch, die ist ja auch Englischlehrerin, unter jeder Englischarbeit mussten da die Schüler selber dann so schreiben, für die letzte Arbeit hatte ich mir das vorgenommen und das entsprach dann irgendwie der geschlossenen Blume. Und dann mussten sie so anzeigen mit Hilfe der Blütenblätter, das war irgendwie eine 5. oder 6. Klasse, ist es mir gelungen oder ist es nicht gelungen und je nachdem sind halt mehr Blüten abgefallen. Also die machen das auf spielerische Art und Weise auf jeden Fall schon. Von daher sehe ich da auf jeden Fall ganz viel Potenzial an Dingen, die man noch ändern kann.
Ja, schon in irgendeiner Weise, aber ich glaube, man dreht sich so ein bisschen im Kreis. Was man festhalten kann, in irgendeiner Weise muss meiner Meinung nach das System sich ein bisschen ändern, wie die Schule aktuell läuft, in mehrerlei Hinsicht. Was denkst du?
Guter Abschluss. Nein, finde ich, hast du absolut recht. Und wir können halt nur immer einen kleinen Teil, ne, am Ende beitragen. Und der Rest muss dann auch von außen kommen, dass da zum Beispiel dann mehr Zeit zugestanden wird.
Oder zumindest die Möglichkeiten gegeben werden, Dinge umzusetzen.
Ja.
Das gibt eine 6.
Das Kollegium plant, die Absolvierung von Konferenzen zu revolutionieren. Dieses Wort im Zusammenhang
revolutionieren
mit Schule
ist immer geil.
Im Zusammenhang mit Schule ist natürlich gut. Die Vorschläge reichen von Teilnahmen per Videokonferenz.
Oh, das finde ich schon mal gut.
Für mehr Familienfreundlichkeit, ja, wie in der Corona-Zeit, über ein Buddy-System, damit man Zeit spart, bis
also,
hin.
Dass immer nur einer hingeht, quasi.
Genau, immer nur einer hingeht und man kann sich absprechen.
Ja.
Warte doch mal.
Ja, ich bin ja, ist ja gut.
Bis hin zur Walking-Audio-Konferenz für mehr Bewegung im Lehreralltag. Vergib mal ein paar Noten.
Also ich glaube, Walking-Audio-Konferenz halte ich für kompletten Quatsch. Wenn du machst, also eine Konferenz ist ja nicht nur einer steht vorne und informiert die Leute, sondern es ist ja eine gewisse Wechselseitigkeit ist ja gegeben. Und ehrlicherweise, Menschen funktionieren alle gleich. So wie die Corona-Schüler sich weggeduckt haben, ist es bei den Kollegen leider auch. Ich glaube, eine Audio-Konferenz wäre Quatsch. Das ist die 6. Buddy-System finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, da fällt auch einiges unter den Tisch, was eigentlich wichtig wäre. Das ist für mich die 3. Absoluter Platz 1 wäre für mich per Videokonferenz, weil ich der Meinung bin, dass eigentlich jede Lehrkraft ihren Job ernst nehmen muss. Und wenn sie es nicht tut, ist es ihr eigenes Problem. Das widerspricht jetzt ein bisschen der Audiokonferenz. Aber ich würde sagen, bei der Videokonferenz kannst du halt irgendwie mehr steuern. Und du bist mehr, ich habe das Gefühl, du bist mehr dabei. Wenn ich die nur im Ohr habe, gucke ich vielleicht noch irgendwie umher und so, weißt du? Ich weiß nicht. Was meinst du denn?
Also mit Pflicht, dass man selber die Kamera anhaben muss?
Nein, das ist Quatsch. Ich brauche keine Kamera. Aber dass die zum Beispiel die Sachen zeigen können, die sie zeigen wollen. Häufig gibt es ja auch irgendwelche Konzepte zu zeigen oder so.
Ja.
Also ich fände das total geil. Ich fand das super während Corona. Und ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, wieso gewisse Dinge, die wir während Corona etabliert haben und die eigentlich ganz gut funktioniert haben, für mehr Zufriedenheit auch gesorgt haben, einfach wieder fallen gelassen wurden, weil Corona weg ist.
Das verstehe ich auch nicht. Und deswegen
gerade
hätte ich
so ein Kram wie Konferenz. Stell dir mal vor, irgendwie du wohnst 30, 40 Kilometer weiter und du guckst nachmittags extra nochmal dahin, nur wie diese räudige Konferenz. Oder verbringst
oder
deinen ganzen
die Umwelt,
Nachmittag
ja,
da.
Ja, auch für die Umwelt, ne? Nicht nur für deine Zeit, die mit Füßen getreten wird, auch die Umwelt wird damit Füßen getreten.
Ich meine, machen wir mal ein praktisches Beispiel. Sagen wir, dein Kind muss um 13:30 abgeholt werden. Schule, Kita, was auch immer. So. Dann fährst du also von der Schule los, du holst dein Kind ab, du bringst es nach Hause und dann guckst du aber nachmittags nochmal los. Dann musst du eine Betreuung finden für dein Kind.
Genau, denn die können ja nicht im Nebenraum einfach spielen.
Richtig. Du guckst nochmal den Weg und du guckst den Weg zurück. Alternative, du hättest auch mit deinem Kind zu Hause sein können. Du hättest da sein können, dein Kind hätte einen Freund eingeladen, die spielen zusammen im Garten, in ihrem Zimmer, was auch immer. Du machst deine Videokonferenz, keiner gurkt, die Betreuungssituation ist auch geklärt, alles ist gut. Ich verstehe nicht, warum man das gekippt hat.
Ja, ich habe nämlich jetzt auch Videokonferenz habe ich mit einer Note 1 vergeben. Das Buddy-System finde ich auch total cool, Note 3.
Ja, ich glaube, wie gesagt, da würde viel, viel hinten runterfallen, weil die Leute so denken, das ist gar nicht so wichtig und dann wird es nicht genannt.
Oh nö,
so,
das glaube ich gar nicht. Man sucht sich ja sein Buddy-Dings und die es verdudelt, also weißt du.
Aber dann würde ich eher sagen, es gibt ja immer, zumindest für die Gesamtkonferenzen.
Das Protokoll?
Ja, dann kann ich einfach das Protokoll lesen, dann brauche ich kein Buddy.
Ja, okay, das, ja, weiß ich nicht. Nee, ich fand meinen Vorschlag mit dem Buddy-System, gebe ich jetzt eine 3 und die Walking Audio für mehr Bewegung, da dudeln alle nur rum.
Das ist
Quatsch. Das wird überhaupt nichts, das gibt eine
6. Ja, aber haben wir genau das gleiche hier. Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.